Hallo Jungs, sagt mal, wie viel Triathlon-Stuff besitzt ihr eigentlich? Würde mich mal interessieren. Also, wie viel Laufschuhe, was an Radklamotten, was an Laufrädern, Allgemeinrädern, wie viel Neos und so weiter. Gibt es da einen Unterschied zwischen Age-Grupper und Profi? Interessiert mich. Ciao.
Aloha, Micha. Du, ich werde gleich mal in eine Kammer verschwinden und mal gucken, was sich da alles so angesammelt hat über die letzten Jahre. Ich mache das ja schon hobbymäßig ein paar Jahre und da sammelt sich erfahrungsgemäß doch einiges an. Also Laufschuhe muss ich wirklich durchzählen. Selbst Fahrradschuhe sind es einige und Equipment, naja, man hat halt so dies und das. Aber cooles Thema, lass uns mal austauschen. Bin gespannt, was Kalle so zu bieten hat an Equipment.
Servus Jungs und Grüße gehen raus an Micha und Co. Ja, definitiv. Ich würde aber mal sagen, dass Konrad mit seinen Lenzen da wahrscheinlich sogar noch mehr zu liegen hat in seiner Kammer. Ich weiß auf alle Fälle, dass er mittlerweile auch eine Scheibe mit Steckachse hatte, aber die ist jetzt wahrscheinlich schon zurückgeschickt. Ja, lass darüber gerne schnacken, was den Unterschied macht und ja, was da eventuell noch zum Aufrüsten auf der Liste stehen soll. In dem Sinne, ich freue mich von euch zu hören. Bis dann.
Aloha, Micha und Konrad, die beiden, die letzte Woche noch Schlittschuhfahren waren auf dem Müggelsee und sich vielleicht das eine oder andere Mal hingelegt haben und diese Woche bei strahlendem Sonnenschein die Uferpromenade unsicher machen. Grüße nach Berlin.
Aloha, Kalle. Grüße in den Süden, obwohl so weit südlich bist du aktuell gar nicht. Aber der Standort ist geheim, verraten wir nicht. Ja, ich war gerade tatsächlich auf der Laufstrecke und ich habe geschwitzt in der Sonne. Mega. Micha, wie ist es in Brandenburg?
In Brandenburg ist auch super. Die Schule hat wieder begonnen bei uns. Das heißt, ich bin heute wieder sehr, sehr, sehr früh aufgestanden. Aber mein Fahrrad ist wieder ganz und ich war um 8 auf der Straße und bin wieder ins Radsportgame eingestiegen und fahre wieder rum und das ist cool. Aber es war trotzdem so 2 Grad heute früh, aber der Frühling lässt sich erahnen.
Hervorragend.
Ja, Grüße gehen auch raus an dich, Micha, ne, von Alexander Pole. Ihn hat es richtig motiviert, auf Strava zu sehen, dass du die Läufe immer Demotivation Runs genannt hast. Und ja, hat er sich ein bisschen motiviert gefühlt, auch mal die Schuhe zu schnüren, hat er mir gesagt.
Ja, der Alex von La Roche, muss man ja dazu sagen, cooles Medium. Wollte der nicht mal einen Langdistanz-Triathlon in Rot machen? Will der das noch?
Ja. Kalle, hast du da genauere Informationen? Also mein letzter Stand war angemeldet für letztes Jahr. Jetzt ist ausgefallen. So müsste ja eigentlich jetzt Anfang September ran, oder?
Ja, wahrscheinlich ist ja der Einzige, der sich da die Hände gerieben hat, dass er dachte, oh yes, ich habe noch mal 3 Monate mehr Zeit.
Ich glaube auch, einer der wenigen, der die Vorteile sieht an der Terminverschiebung. Ich glaube, so viel gemacht hat er noch nicht. Aber Alex, wenn du das hörst, zieh durch. Jetzt geht's los. Die Zeit reicht noch aus bis Anfang September.
Und vor allem, Alex, hör jetzt ganz genau zu, du als zukünftiger Triathlet, ich habe neue Fragen. Und zwar, als ich am Wochenende so ein bisschen an meinem Fahrrad rumgebaut habe und in meinem Schuppen, dem schönen kalten Schuppen, der wirklich auch an diesem Wochenende überall waren 20 Grad bei uns, der Schuppen hat weiter 3 Grad, habe ich darüber nachgedacht, was braucht man eigentlich an Equipment? Weil bei mir so viel rumlag. Und da wollte ich euch mal fragen, was ihr für euren Triathlonsport an Equipment habt und wo ihr sagt, oh, das brauche ich unbedingt, weil das und das macht mich schneller oder so. Habt ihr darauf Bock?
Auf jeden Fall. Und ich habe in der Vorbereitung auf deine Frage schon mal hier mir die Antworten aufgeschrieben. Es ist wirklich erschreckend, was sich in den letzten Jahren so angesammelt hat, was man sich so nebenbei angeschafft hat. Und es gab ja auch mal so eine kleine Studie. Ich weiß gar nicht, mit wie vielen Triathleten die Befragung gemacht wurde. Aber was kostet eine Hawaii-Teilnahme für einen Age-Grupper? Und da wurde zusammengerechnet Equipment und Trainingslager und die Reise an sich. ja, wenn man sich denn überhaupt qualifiziert hat. Und man gibt dort wohl in einem Durchschnitt von 3 Jahren circa 30.000 Euro aus für diesen Spaß. Das muss man sich also auch erstmal leisten können. Das ist der Wahnsinn.
Und genau das ist ja der Kern meiner Frage. Ich möchte wissen, was ihr eigentlich an Vermögen darum stehen habt. Also lasst uns mal anfangen mit Schwimmen.
Ja.
Mit der ersten Disziplin. Was habt ihr zum Beispiel in Sachen Neo?
Okay. Also ich habe Neo sind quasi 2 Stück, beide von Hoop. Einmal ein Trainings-Neo, das ist das gleiche Modell wie der Wettkampf-Neo. Würde ich denken, beide Neuwert so 700 Euro.
Ja, das ist krass, oder? Wie die Preise bei Neos ist.
Ja, mittlerweile kannst du ja auch für über 1.000 Euro welche kaufen von De Boer. Ob die dann wirklich schneller machen? Gut, das weiß ich nicht. Aber ja, dann geht's weiter mit quasi einem Speedsuit, der dann für ein Rennen ist, wo man kein Neo macht. Der hat, glaube ich, auch nochmal einen Wert von 300 Euro. Da sind wir jetzt quasi erstmal für Open Water und solche Einheiten, sagen wir, roundabout bei 1,7, 1,8. Und jetzt kommen halt noch so ja kleine Tools wie Schnorchel, Pullboy, Pedals. Also ja, und mal eine neue Brille und mal 2, 3 Brillen wegen Wettkampf und so weiter. Mhm. Ja, ich würde einfach mal roundabout sagen, ja, machen wir Schwimmen 2.000 und Haken dran, oder?
Ja, also der größte Unterschied, den ich feststelle zu mir, ich habe nur einen Neo für Training und Wettkampf. Hintergrund ist, ich trainiere nicht sehr viel im Neo, kann ich mir sparen, den Trainings-Neo. Aber finde ich einen guten Ansatz, dass du das trennst voneinander, dass du quasi einmal das Produkt möglichst geschont und möglichst neuwertig nur für die Wettkämpfe einsetzt. Und du gehst ja regelmäßig in die Seen, wenn das Wetter passt. Also da macht das schon durchaus Sinn. Also ich bin bei der Marke Sailfish Modell One. Das ist quasi früher das Topmodell gewesen. Inzwischen gibt es ja noch toppere Topmodelle. Und ich habe mir den vor, ich müsste schätzen, 3 oder 4 Jahren gekauft. Ich glaube zum Preis von 600, 650 Euro die Dreh etwa. Ein Speedsuit, so wie du ihn hast, für Wettkämpfe ohne Neo habe ich nicht. Also sollte ich mal in eine solche Situation kommen, dann würde ich ganz einfach den Triathlon-Anzug auch im Wasser benutzen und anziehen und nichts weiter drüber ziehen.
Hat sich da etwas getan in Sachen Neo? Also technisch irgendwie? Ist da irgendwas Neues rausgekommen, was euch schneller macht?
Also ich würde schon sagen, also jetzt, wenn ich kann mich noch an meine Jugend erinnern, da war Orca das Nonplusultra so in eurer goldenen Zeit, so zwischen 2006 und 2011, als die Kessen Sachsen ganz vorne waren. Orca Predator war da der Neo Nummer 1. Den hatte ich irgendwie vor 2 Jahren mal an und da dachte ich mir, boah, krass, wie wir damit schwimmen konnten. Der ist ja komplett steif. Also ich denke schon, dass da was sich entwickelt hat und dass die heutzutage viel, viel flexibler sind als noch vor 10 Jahren.
Also ich kann sagen, ich hatte vor dem aktuellen Sailfish One, den ich noch benutze, auch einen solchen Sailfish One, aber aus dem Jahre 2005 oder 2006. Das war schon in etwa das Gleiche. Also da bin ich der Meinung, da haben sich nur Nuancen getan. Allerdings sicherlich genau in dem Bereich, wo, was Kalle gerade angesprochen hat, mehr Flexibilität, vor allem in der Schulter. Da haben die im Prinzip das Material dünner gemacht, dass du da mehr Bewegungsfreiheit hast und nicht diese typischen Neo-Schultern, die nach 200 Metern brennen und abfaulen, wenn du es vorher nicht trainiert hast. Also da, also ich glaube, die Entwicklung ist schon da, aber jetzt nicht so ein krasser Gamechanger. Also die sind vielleicht ein Ticken schneller, aber jetzt nicht so, dass du auf 1500 Metern auf einmal 3 Minuten schneller bist. Also das ist eher so im Sekundenbereich, denke ich, vom Gefühl her.
Also da gibt es halt ganz kurz noch, und dann können wir weitermachen in den Kategorien, da gibt es ja auch noch so in der Altersklasse manchmal diese Hardliner, die keinem Neo vertrauen, also es hat sich nie durchgesetzt, aber diese ärmellosen Neo, ne? Aber denen die Schulterfreiheit über alles geht halt.
Yvonne von Flerken, immer schulterfrei.
Okay. Das aber, weil.
Hast du?
Ist aber wahrscheinlich ja,
warum,
so.
Warum, weiß ich nicht.
Ja, ein bisschen Haut zeigen vielleicht mal.
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe es auch nie verstanden, weil das ist ja nachweislich nicht schneller. Ja. Also eher im Gegenteil.
Ja, und dann kannst du Neo auch weglassen, ne? Weil dann fließt das Wasser halt direkt einmal durch.
Soll es ja eigentlich nicht, ne? Der soll schön eng am Hals und dicht, dann machst du die Brust schön als Angriffsfläche und dann fließt da eigentlich nichts durch, wenn du es richtig machst.
Ja, können wir ja einfach mal fragen.
Wie sieht's beim Equipment aus?
Genau, ich habe noch zu bieten als normales Badehöschen tatsächlich wirklich ganz billige eine Speedo, ich glaube auch so eine alte Arena, ganz einfache kurze Badehose. So eine, wie sagt man, Dreiecksbadehose oder Fares als Sultan Gedächtnishose. Und das ist also in Euro kaum anzugeben, meistens irgendwie was ganz Günstiges, ist mir nicht so wichtig. Schwimmbrillen habe ich wirklich diverse angehäuft über die letzten Jahre, von den alten Schwimmer-Schwedenbrillen, die quasi nur Plaste waren, ohne irgendwelche Gummipuffer. Da habe ich noch welche. Die sind mir aber heutzutage, bin ich zu weich geworden. Die sind mir inzwischen zu schmerzhaft auf meiner Augenhöhle. Ich bin inzwischen wirklich bei so einen Triathlon-Brillen, so, wie heißen da die typischen Marken? Kalle, hilf mir. Was gibt's da bei diesen?
Na, Zox ist zum Beispiel.
Ich hab's vergessen. Ja, sowas habe ich, glaube ich. Ich hab bestimmt 6 oder 7 solche Triathlon-Brillen, so mit schön Gummi dran. Manche sind verspiegelt, manche nicht. Also da greife ich einfach rein und guck, was gerade passt.
Und kurze Frage noch, ne? Wenn du da so ein Repertoire hast, die Schwedenbrillen hast du ja als ehemaliger Schwimmer in allen Versionen. Alle noch komplett klar und sauber oder schon mit einem guten Rand und ja, paar schwarzen Flecken innen drinne?
Ich habe tatsächlich mich von ganz, ganz vielen alten Sachen getrennt und habe nur noch eine solche Brille, die ist blau und man kann gerade so noch durchgucken. Ein bisschen milchig inzwischen.
Okay.
Die fangen ja dann irgendwann an, so zuzuschmanden und beschlagen dann ja auch ultra schnell. Es sei denn, du machst da irgendwelche Tropfen rein oder. Aber da ist mir alles irgendwie. Meistens hat man beim Schwimmen 1-2 Tropfen Wasser in der Brille. Der Tropfen, der wischt dann wie ein Scheibenwischer von innen hin und her beim Atmen und dann hast du halbwegs klare Sicht. Aber beim Schwimmen in der Schwimmhalle musst du, glaube ich, auch gar nicht gucken. Das fühlt man ja. Da habe ich meistens die Augen zu.
Aber da hat sich im Schwimmen auch einiges getan, weil wir früher ja Verachtung für diejenigen hatten, die keine Schwedenbrillen aufsetzten. Und heutzutage hat ja kaum noch jemand eine Schwedenbrille auf. Da gibt's ja jetzt nur noch diese, also auch ich habe so eine von Michael Phelps, klar, um ein bisschen auch von seinem Speed abzubekommen. Aber was ich ja interessant finde, es gibt jetzt welche mit Display, ne? Also wo du deine Geschwindigkeit sehen kannst.
Ja, habe ich auch schon gesehen. Die Werbung wird mir regelmäßig ausgespielt. Ich bin offensichtlich Zielgruppe. Habe aber da noch nicht zugeschlagen. Ich glaube, ich brauche das nicht. Ganz ehrlich, also erstens, ich trainiere wirklich selten Schwimmen. Zurzeit ja sowieso seit Monaten gar nicht. Und wenn ich in einem See bin, will ich keine Anzeige irgendwie in einem Augenfenster haben. Und in der Schwimmhalle reicht mir die Uhr, um meine Leistung einzuschätzen, zu pacen. Die Uhr, die sehe ich ja aus jeder Position beim Schwimmen. Also ich weiß nicht.
Da müssen wir mal ganz kurz drauf eingehen. Das ist mega interessant jetzt. Wir müssen aber gucken, ob wir die anderen Kategorien noch kommen. Erstmal ganz kurz zu dieser digitalen Schwimmbrille. Also kann ja cool sein. Da gab es aber 2013 bis 2015 gab es ja auch so einen Anbieter, der hat das im Laufen mit so einem Visor versucht. Aber es hat sich, glaube ich, nie durchgesetzt, so dass du halt immer deine Durchschnittspace so digital vor deinem Auge bekommst. Und also Konrad liest ja schön und du wahrscheinlich auch, Micha, beim Schwimmen am Rand ab, was ich auch klassisch immer so mache und ist auch viel, viel besser. Also wir haben jetzt die Möglichkeit zu schwimmen, aber da gibt es halt diese Uhr am Rand nicht und dann guckt man irgendwie immer auf seine Uhr und so und das ist halt immer eine Verzögerung, ne, mit Abgang und los und das muss man immer mit einberechnen in gewisser Art und Weise. Aber das ist auch irgendwie so, dass man das gelernt haben muss. Also Leute, die halt irgendwie später anfangen mit Schwimmen, die erkennen diese Uhr am Rand gar nicht oder nehmen die gar nicht wahr während des Schwimmens und sehen halt auch bei einer Langstrecke gar nicht, wie schnell sie sind. Weil wir haben das beim Schwimmcamp irgendwie da mit unserem Wochenende, was wir anbieten, wenn es möglich ist, versucht den Leuten dann auch wirklich beizubringen. Aber das ist so, also bei 80% ist das erste beim Abstoßen der Startknopf auf der Garmin. Und das ist dann manchmal schon, wo du denkst, okay.
Das finde ich halt mega nervig. Ich habe das mal ausprobiert, weil man ja alles mal ausprobieren muss. Aber im Schwimmbad 100er abstoppen auf einer Uhr, Das ist einfach so dermaßen nervig und also da, das mache ich nicht. Ich habe auch schon immer, wahrscheinlich durch den Jugendverlauf und die Historie, ich kann mir auch die ganzen Serienzeiten merken. Also selbst wenn ich jetzt 30 mal 100 schwimme, kann ich dir genau die 100er dann sagen auf die Sekunde. Das ist, also ich kann mir das merken, wenn ich dann möchte, kann ich es dann aufschreiben.
Also
ja, also ich brauche die Uhr nicht beim Schwimmen.
Also Mathematik und Schwimmen, also ich werde nie vergessen, mal bei SSV Leutsch hier in Leipzig, Sabine Kraus war ja Olympia-Vierte. Und bei der war es halt so, dass mehrere Gruppen, ich glaube es waren 24 Schwimmer, unterschiedliche Abgangszeiten und alle irgendwie 200er Serien. Und jeder hat seine Zeiten bekommen mit 3 Uhren in der Hand. Also Schwimmtrainer sind da wirklich Mathematikgenies.
Unser nicht.
Eine Frage steht noch im Raum. Sonstiges Equipment. Also bei mir gibt es noch ein paar Handplatten, klassisch, und ein Brett fürs Beine schwimmen, weil ich gerne Beine schwimme und viel. Also von daher, mehr habe ich eigentlich nicht am Beckenrand. Mein Schwimmbeutel ist relativ überschaubar.
Na, ein Schnorchel habe ich noch. Und noch Fingerbretter. Ach so, und noch ein Band. Aber ein Band ganz einfach aus einem, also ihr macht das wahrscheinlich nicht und braucht das nicht, einfach aus einem alten Fahrradschlauch zusammengebunden.
Um die Füße zusammenzubinden?
Genau, damit man nicht immer so ein bisschen, wenn man Arme schwimmt, die Füße nutzt.
Ist das nicht scheißegal, ob die Beine ein bisschen mitpendeln? Kannst du nicht trotzdem Druck in der Arme machen?
Kannst du trotzdem, ja. Ich nehme es ja auch nicht immer, das Band. Aber weißt du, umso mehr Gadgets am Rand liegen, umso besser, oder?
Ja, wenn du dann deinen großen Beutel ausschütten musst und erstmal der ganze Rand an der Bahn belegt ist, dann denken auch alle, die Bahn ist voll. Das ist, hat ja dann auch Vorteile, ne?
Ja, und dann denken die, boah, jetzt hier geht's ab.
Sag mir mal ganz kurz, Schnorchel, mit welchem Hintergrund?
Einfach aufgrund der Schulterflexibilität. Also damit dann quasi, also ich habe ja relativ spät mit dem Schwimmen angefangen und dadurch, ja, also Beweglichkeit ist schon gut, aber ich komme jetzt wahrscheinlich nicht ganz so nah an mein Ohr ran, ne, bei der Überwasserphase. Und wenn ich die Atmung ganz normal mache, nach links und rechts, dann drehe ich halt ja immer auf. Und dementsprechend kann ich mich in dem Atemzug dann nicht darauf konzentrieren, dass quasi die Schulter halt wirklich so nah wie möglich am Körper vorbeiführt. Und ja, also ich habe das vor 1,5 Jahren angefangen, auch erst mit Schnorcheln, und ich habe irgendwie das Gefühl, dass mir das einen großen Benefit gebracht hat. Mhm. Und also ich habe auch ein Feedback bekommen von Frank Embacher, der mich kannte aus meinen Anfängen und meinte ja, mit Schnorcheln, das sieht ja schon richtig, richtig gut aus und hat sich richtig was getan in den letzten 15 Jahren. Ich habe aber ganz nicht keinen alten klassischen Schnorchel, wo man noch so richtig rauspressen muss. Ich habe hier diesen von Michael Phelps, der unten und oben eine Öffnung hat. So dass man jetzt hier nicht, ja, okay, die Kinderversion, sorry Jungs.
Aber es ist okay, also wir haben früher solche Übungen gemacht, indem wir einfach ohne Atmung geschwommen sind.
Ja, aber ihr seid doch nicht 200 Meter Kraule ohne Atmung geschwommen, oder Konrad?
Nö, aber 50 schon.
50 Kraule ohne Atmung?
Na klar. Ja.
Und dann machst du 30 Pause und dann nochmal 50 Kraule ohne Atmung. Und wer atmet, der macht es normal, ist ja logisch.
Ich glaube, gab es ja die Wettkämpfe, wer am weitesten Kraul. Ich glaube, ich bin bis 75 Mal gekommen, 75 Meter.
Also ich meine, dass wir jemanden in der Trainingsgruppe hatten, der 100 Meter ohne Atmung geschwommen ist, auf einer Langbahn.
Haben wir auch mal gemacht im Training, einer ist so weit geschwommen, dass der Krankenwagen kommen muss. Ja, und richtig wurde.
Okay, er war aber der Beste, steht auf seinem Stein. Wunderbar. Jungs, Schwimmen ist gut. Wir waren vorhin schon in Tacken beim Radfahren, deswegen würde ich jetzt mal zum Laufen springen. Dann heben wir uns das Radfahren noch zum Ende auf. Ich glaube, da gibt es dann richtig viel Equipment. Kalle, zeig her deine Laufschuhe. Ich weiß ja, du bist von Hoka versorgt und gesponsert, aber du hast da bestimmt auch verschiedenste Modelle, ne, für deine einzelnen Trainings.
Na, Anzahl, also ich würde einfach mal, Anzahl sind schon vieles, also ich habe so 8 oder 9, die ich aktuell laufe. Na, 8 oder 9 habe ich gesagt, die ich wirklich aktuell laufe. Und ja, im Training laufe ich eigentlich 3 Schuhe nur von Hoka. Und die dann halt, habe ich halt mehrere von. Also das sind halt einmal, nee, vier Schuhe. Das ist einmal der Clifton. Das ist so ein, ja, eigentlich guter Trainingsschuh, aber auch ja, mit guter Dämpfung, leichter Schuh. Dann der Rincon, den laufe ich im Winter oder bei schnelleren Sachen, zum Beispiel heute, wenn ich Tempoläufe mache, werde ich den auch laufen. Das ist eigentlich auch ein leichter Trainingsschuh, also der ist ähnlich dem Clifton, aber nochmal leichter. Ja, und dann gibt es nochmal so einen Clifton Edge, der ist halt nochmal, der hat diese verlängerte Ferse und das ist dann, wenn du müde bist, eigentlich ganz angenehm. Das sind so meine primären drei Trainingsschuhe und dann laufe ich von Hoka im Wettkampf jetzt den Carbon Rocket Schuh. Der hat halt auch eine Carbonplatte drin, aber die ist nicht ganz so krass gebogen wie bei dem Carbon X Schuh oder wie bei dem Nike, weil wenn ich diese ganz krass gebogene Platte laufe, dann bekomme ich immer sehr, sehr starke Fersenprobleme. Also wenn die Platte zu sehr, also einen zu großen Knick hat, kann ich die nicht laufen und habe dann Fersenschmerzen. Und ja, dementsprechend, das sind meine vier Modelle, die ich im Training laufe und bin da eigentlich ganz zufrieden. Ja, und jetzt in Richtung Miami bin ich mal den Carbon-Schuh gelaufen. Da passe ich aber schon auf, dass ich den nicht zu häufig laufe, weil das ja schon immer gut Spannung aufs Sprunggelenk bringt und auch auf den Mittelfuß.
Yep.
Ja.
Okay, Thema Schuhe ist bei mir recht spannend, weil sich das im Prinzip von Jahr zu Jahr immer ein bisschen verändert. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass ich einen Schuh, der mal gut funktioniert hat, ab einem bestimmten Punkt nicht mehr vertrage, dass mir dann irgendwas wehtut, irgendwelche Folgeerscheinungen da auftauchen, die ich dann versuche auszumerzen, indem ich mir einen anderen Schuh vorknöpfe. Aktuell im Einsatz bin ich jetzt mit 6 oder 7 Paar Schuhen. Haben tue ich aber durchaus noch ein paar mehr, die ich noch nicht aussortiert habe. So. Also ich könnte wieder zurückwechseln auf frühere Modelle. Also jetzt, um mal konkret zu werden, ich habe 2-mal den Nike Pegasus 37, der für mich so der Allrounder ist. Der kann irgendwie alles und tut meinem Fuß nicht weh. Also den kann ich anziehen und der Schuh ist unauffällig, was ich als sehr angenehm empfinde. Kann ich mich aufs Laufen konzentrieren. Dann habe ich jetzt seit einigen Wochen relativ neu wieder mal ein Adidas-Modell, diesen Ultra Boost. Bin ich nicht ganz so happy mit, benutze ihn aber trotzdem, weil er mal eine Abwechslung ist und auch andere Muskulatur fordert. Also der geht für mich ein bisschen mehr auf die Waden, komischerweise. Ist auch ein Ticken schwerer. Dann habe ich nochmal von Nike so einen Zoomfly, der ist noch ohne Carbon-Sohle, aber hat schon diesen guten reaktiven Schaum und der ist für mich gut geeignet für längere, schnellere Sachen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal einen 20er ein bisschen zügiger laufe, dann wäre das für mich der Schuh der Wahl. Und für meine Intervalle habe ich tatsächlich Schuhe mit Platte im Prinzip. Mit wunderbarer, gespannter, hart gespannter Carbonplatte. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich bei Intervallen echt Freude dran, weil das Laufen fühlt sich irgendwie so an, als wenn ich es gut könnte. Das ist auch ein Effekt von diesen Schuhen. Also die gehen halt übelst nach vorne. Das ist große Freude. Ja, alles in allem, Schuhe sind teuer und es sammelt sich an. Und ich glaube, die jetzt von mir vorgetragenen Schuhe habe ich alle innerhalb der letzten 12 Monate gekauft. Das ist sehr teuer. Schäme ich mich ein bisschen dafür, dass ich so viel Geld ausgegeben habe. War eigentlich ursprünglich gar nicht der Plan. Aber es passiert einfach so, ne? Dann will man was probieren und dann kauft man sich das. Und am Ende hat man dann tatsächlich fast 1.000 Euro für Laufschuhe auf der Uhr.
Wie entscheidet ihr denn, welchen Schuh ihr anziehen werdet? Also wenn du sagst, unterschiedliche Muskelgruppen werden auch trainiert, hat das irgendeinen Einfluss im Training, dass man sagt, ich möchte jetzt die Muskelgruppe nochmal spezieller trainieren, deshalb ziehe ich diesen Schuh an?
Ja, naja, zum Beispiel, was Konrad sagt, wenn es in Richtung Wettkampf geht oder Intervalle, dann halt auch mal den schnellen Schuh laufen. Ne? Also so wie er sagt, der geht halt schon mehr nach vorne. Und du kannst ja jetzt nicht erwarten, dass du den nie läufst und im Wettkampf kommst du auf einmal mit dem klar. Also das so ein bisschen als Analogie, also wir hatten in Portugal war der Kollege von Top 4 Running aus Berlin da, der meint halt so mit den Schuhen ist halt auch, wenn du irgendwie eine Porsche fährst, kannst du dich ja auch nicht einfach reinsetzen und dann mal auf der Autobahn irgendwie Vollgas geben, so. der muss sich ja auch irgendwie mal dran gewöhnt haben, wie das Auto reagiert. So, das hat ja kein Polo mehr. Und dementsprechend ist das auch so mit den Laufschuhen. Wenn das halt diese neuen Schuhe sind mit der Technologie, denke ich, ist schon wichtig, die auch im Training mal zu laufen. Also ich bin da halt ein bisschen vorsichtig, ne, nicht zu oft, weil ich halt diese Fersenproblematik mal hatte und ich vertrage die schon, aber wenn ich die jede Woche laufen würde, hätte ich da schon wieder diese Probleme. Aber wenn es in Richtung Wettkampf geht, laufe ich die schon so die letzten 14 Tage oder 21 Tage vorher, dass ich mich daran gewöhne halt.
Also man kommt durch das schnelle Laufen tatsächlich auch in eine bisschen andere Technik. Zumindest ist es bei mir so. Ich bin jetzt nicht der geborene Läufer, habe da auch wahrscheinlich nicht das größte Talent. Und wenn ich aber mit einem normalen Trainingsschuh mein normales Jogging-Tempo laufe, so meinetwegen so um die 4,30 rum auf dem Kilometer, dann hat es relativ wenig damit zu tun, mit der Lauftechnik, die ich anwende, wenn ich so einen Carbon-Schuh anhabe und Intervalle in einem 3,20-Tempo laufe. Das ist dann schon wie eine andere Bewegungsausführung. Und gerade wenn ich Intervalle mit so einem Carbon-Schuh mache, merke ich, dass es viel mehr auf die Hamstrings, also hier rückwärtige Oberschenkelmuskulatur und auf die Gesäßmuskulatur geht. Also dann kommt viel mehr Antrieb und viel mehr Kraft aus der Muskulatur, wo es bei professionellen Läufern eigentlich immer herkommt. Weil die laufen eigentlich also viel weniger aus der Wade als der Hobbyläufer, der im Prinzip als Ausweichbewegung viel aus der Wade macht und sich die Waden meistens damit auch zumacht und zerstört. Das müsste eigentlich viel mehr aus dieser Ischiochoralmuskulatur kommen, also aus dem Gesäß und aus dem Hamstring. Oder Kalle, siehst du das anders?
Nee, definitiv. Deswegen, Konrad, Hip Thrust, Hip Thrust, Hip Thrust.
So sieht's aus, ja. Also ich muss da dranbleiben, habe da auch definitiv Schwächen weiterhin ausgemerzt und ausgemacht. Da muss ich weitermachen, wollte ich sagen.
Aber diese ganze Schuhtechnologie hat auch dafür gesorgt, dass die Zeiten jetzt nochmal deutlich schneller geworden sind, gerade auf den Langstrecken, Marathon und so. Hat das einen Einfluss auf die Schuhwahl beim Ironman dann? Kannst du den überhaupt laufen, den Carbon-Schuh?
Ja, es kommt immer drauf an. Also ich würde den schon laufen. Ist jetzt die Frage, also ich denke so, ja, ist jetzt so mein persönliches Empfinden, Den Nike musste vielleicht dann nicht laufen im Ironman. Also ich denke, dadurch, dass der ist ja stärker gebogen, oder auch den Carbon X-Schuh von Hoka, der hat ja auch diese stärkere Biegung, dass das dann, wenn in einem Bereich zwischen 3,45 und 4,0, da macht das vielleicht noch Sinn. Aber wenn du jetzt sagst, okay, du willst im Amateurbereich irgendwie 4,30 laufen, was ja auch noch ein mega schneller Marathon am Ende ist, ja, dann knapp über die 3 Stunden, muss man sich halt fragen, ob das in dem Sinne Sinn macht, weil wie Konrad sagt, ist es ja schon eine andere Technik. Und wenn man sich das anguckt, du musst halt schon bei diesen Schuhen gucken, dass deine Hüfte immer vorne steht. Und das ist selbst als Profi schwierig, nach 21 Kilometern oder 180 Rad da die Hüfte noch gut anzustellen, einfach von einer Ermüdung her. Und ja, ich habe eigentlich das Gefühl, dass wenn man nicht mehr schnell unterwegs ist, dass die Schuhe einen sogar dann langsamer machen. Also du brauchst schon eine gewisse Geschwindigkeit, ist meine Meinung.
Also du kannst mit denen nicht mehr langsam laufen, dann funktionieren die überhaupt nicht mehr. Ja, also das ist genau so, sehe ich es auch wie Kalle. Wenn du gewinnen willst im Ironman, denke ich mal, dann ist das State of the Art, dann gehört das dazu. Sieht man ja auch 2019 auf Hawaii. Anne Haug hatte den Next Percent an und Jan Frodeno hatte den Prototyp von dem Essex Meta Racer an. Also der hatte auch schon eine Platte drin. Ich glaube, um zu gewinnen, musst du es machen, um einfach da keinen Nachteil zu haben. Wenn es dann tatsächlich mal um 1 oder 2 Minuten geht, kann es genau dieser Spalt sein, den du mit dem Schuh noch zumachen kannst. Aber ich glaube auch als Age-Grupper, Finger weg davon, vielleicht in einem Kurztriathlon, so olympische Strecke, kannst du es noch durchstehen, wenn du es gut geübt hast. Aber wenn du dann irgendwann in diese Ermüdung reinkommst und dir die Technik verloren geht, ich glaube, dann machst du dir eher was kaputt, als dass du dann noch eine gute Zeit hinbringst.
Okay. Was habt ihr denn an Equipment beim Laufen sonst noch?
Gute Frage. Also
einen schönen Trinkrucksack bestimmt.
Ich muss sagen, sonstiges Equipment habe ich beim Laufen gar nicht mehr. Also früher hatte ich mal einen Trinkrucksack, ja, den habe ich auch noch irgendwo rumliegen, aber schon lange keine Trinkblase mehr drin, weil ich gehe nicht so lange laufen, dass ich da zwingend trinken muss. Also so lange Läufe mache ich überhaupt nicht. Und wenn ich so einen Rucksack mal aufsetze, dann tatsächlich, wenn ich von A nach B laufe und was mitnehmen muss, so ein bisschen Zeugs mit in den Garten nehmen oder irgendwas. Aber ich kann eigentlich nicht sagen, dass ich sonstiges Equipment, irgendwas, also habe ich eigentlich gar nichts. Ich habe nur ganz normale Laufklamotten, da bin ich auch nicht sonderlich wählerisch. Ist nämlich eigentlich alles, was es so gibt. Und Zusatzequipment brauche ich nicht. Wie sieht es bei Kalle aus?
Ja, ich habe eigentlich auch, wenn ich jetzt einen langen Lauf mache und der intensiv ist, dann versuche ich mir irgendwie, dann ist der meiste irgendwie auch, wie ich gerade sage, irgendwie mit Intensität geplant. Da versuche ich mir irgendwie jemanden aus meinem Freundeskreis oder ja, Umfeld mit Trainer und so weiter zu organisieren, der vielleicht mal eine Stunde Zeit hat und dort mitfährt. Oder stelle mir irgendwo an den Rand eine Trinkflasche. Ja, wenn die jemand klaut, dann, keine Ahnung, ist noch nie passiert. Dementsprechend, aber meistens ist ja halt jemand dabei, wenn es dann wirklich wichtig ist. Und ja, ich bin in meinem Leben noch nie mit Trickrucksack gelaufen, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt vielleicht so sonstige Sachen zum Equipment noch dazu sehe, zum Laufen, ist dann eher so Athletik-Sachen. Ne? Ich habe so ein Erics Balance Board, dann Black Roll hier, Ball, normale Black Roll und ja, dann noch so ein paar Mini-Bands. Also es geht aber dann eher in diese Athletik-Sache. Ich würde die aber jetzt einfach mal beim Laufen dazu zählen. Und sonst sehe ich das eher so wie Konrad bei Laufkleidung. Ja klar, für den Winter und für den Sommer habe ich eigentlich jetzt alles, was man irgendwie braucht. Also lang, kurz und so weiter. Aber da bin ich halt auch nicht wählerisch. Und ja, ich habe auch kein Problem, mal ein T-Shirt zu tragen, was schon 5 Jahre alt ist. Ne? Also wenn es seinen Zweck noch erfüllt. Das muss jetzt nicht immer das Schickste und Neueste sein. Ich denke halt, da ist es halt wichtig, dass die Schuhe gut sind. Und ja, ganz nach dem Motto, soweit die Füße tragen, sollte das halt das Hauptaugenmerk sein.
Ich finde es eigentlich auch das Schöne beim Laufen, dass du halt nicht viel brauchst, sondern dass du einfach Klamotten an, Schuhe an und raus, da musst du dir nicht viel Gedanken machen. Das ist immer sehr angenehm, finde ich. Da ist es beim Radlfahren schon ein bisschen technischer, ein bisschen aufwendiger. Da ist dann entsprechend auch die Rüstzeit länger. Also deswegen, Laufen ist wunderbar effizient. Kannst du sofort hier um der Ecke anfangen, egal wo du bist, und brauchst nicht viel.
Und jetzt die Frage, lauft ihr beide mit Musik oder ohne Musik, also mit Kopfhörern?
Ich bin in meinem Leben also noch nie mit Kopfhörern gelaufen. Das Einzige, wenn ich jetzt auf dem Laufband laufe, dann mache ich irgendwie laut Radio an. Aber sonst bin ich in meinem Leben noch nie mit Kopfhörern gelaufen.
Ja, also ich war früher mal ein fanatischer Gegner von Kopfhörern beim Laufen. Hat sich auch geändert. Also wahrscheinlich wird man da ein bisschen milder. Ich nutze die Zeit beim Laufen sehr gern, um Podcasts zu hören. Also von daher, ja, Kopfhörer.
Ist bei mir auch so. Ich würde niemals mehr Sport ohne irgendwas auf den Ohren machen. Selbst beim Fahrradfahren. Ist mir zu langweilig da. Also was heißt zu langweilig? Aber ich finde es geil, Sport zu treiben und dabei was zu konsumieren an Inhalt. Meistens auch Podcast.
Krass, ich bin da ganz anders. Ich genieße das total, dann diese Momente auch mal im Nichts zu sein. Also ich habe mal so bei Intervallen, auch mal Outdoor, wo ich richtig müde war, habe ich mal was gehört. Aber so im GA genieße ich das auch mal total, einfach so im Nichts zu sein.
Das ist eine große Stärke.
Und kein Input von außen. So.
Das ist eine große Stärke. Ich habe mich da auch schon mal hinterfragt. Es hängt wahrscheinlich so ein bisschen damit zusammen, dass man in einer Effizienzgesellschaft tatsächlich sehr, sehr getrieben ist, die Zeit zu nutzen. Das ist schon fast so ein Dogma. Also ich fahre auch manchmal zu schnell, damit ich pünktlich zurück bin, weil ich noch was vorhabe. Und genauso möchte ich gern die Zeit im Prinzip doppelt nutzen. Ich möchte sie zum Sport nutzen, aber ich möchte auch den aktuellen Podcast hören, um mich dazu informieren. Ich glaube, es kommt so ein bisschen aus der Richtung, dass man getrieben ist, die Zeit möglichst gut auszunutzen. Aber ich finde es sehr, sehr sympathisch, dass du einfach sagst, bei sich sein, die Natur genießen. Das mache ich auch beim Radfahren, vor allem im Sommer auch tatsächlich noch sehr, sehr gern, wo ich dann einfach auch mal nichts anhöre oder auf den Ohren habe, sondern wirklich durch einen Wald fahre oder wo auch immer man hin verschlagen wird hier im brandenburgischen Umland.
Ich muss mal alle die grüßen, die gerade beim Sport diesen Podcast hören. Ich finde das gut, dass ihr beim Sport uns hört. Danke.
Ja, finde ich natürlich auch
ja,
gut.
Ja klar, also aber die meisten laufen ja 45 Minuten, sechsmal die Woche. Also einmal die Woche Kopfhörer ist natürlich geil.
Ja, natürlich. Und es geht natürlich auch beim Radfahren, aber bitte die Lautstärke reduzieren. Ich habe es auch mal so gemacht, dass ich mir einen Podcast nur auf einem Ohr angespielt habe, damit ich dann auch ordnungsgemäß den Straßenverkehr noch verfolgen kann. Radfahren ist das Thema. Lass uns doch mal über das Radequipment sprechen, was so in den Kellern, in den Wohnungen oder in den Garagen steht. Also ich würde gern vorlegen, ich habe es recht übersichtlich. Es gibt dieses alte Rennrad, von dem ich vorhin schon gesprochen habe. Alte Oldschool Ultegra-Ausstattung, war damals gutes Zeug, funktioniert heute noch nicht mehr ganz so gut. Könnte man noch mal die Züge erneuern. Ich habe noch ein altes Mountainbike stehen, was ich so gut wie gar nicht nutze, ist mir aufgefallen. Und ich habe mein Zeitfahrrad, das ist ein Canyon Speedmax, aber eines der günstigeren Sorte, also noch mit Baudenzügen und Felgenbremsen. Ich glaube, die Spezifikation hieß damals CL, also nichts mit FX dazu und auch kein Elektronik, kein High-End. Es hat damals 3.300 Euro gekostet. Das war für mich eine Riesenanschaffung. Das macht man ja auch bloß alle paar Jahre als normaler Triathlet. Und das Material funktioniert. Das ist das, was ich gern benutze und damit bin ich zufrieden. Bei Kalle muss es natürlich ein Stück weit professioneller sein. Es muss ja konkurrenzfähig sein, das Material.
Ja, ich habe ja vorhin auch schon angerissen, mein Trainingsrad, also mein Rennrad. Ja, dann habe ich quasi dieses Zeitfahrrad in einer etwas besseren Ausführung von wie Konrad, aber auch dementsprechend das noch mit Felgenbremse. Dazu dann halt zwei Paar Laufradsätze, einmal im Training Laufradsatz und ein Wettkampflaufradsatz. Der Wettkampflaufradsatz besteht aus einer Zip-Scheibe, dann eine ZEP 80 mm Felge und dann habe ich aber nochmal für technische Kurse, wo man keine Scheibe fährt, auch nochmal eine 80er Felge Hinterrad als Zip-Laufrad. Und ja, dann habe ich einfach noch so ein paar kleine Gadgets, die man an das Rad bauen kann und umbauen kann, um das Rad in Richtung Wettkampf ein bisschen zu pimpen und auf Vordermann zu bringen. Ich habe zum Beispiel zwei Schaltwerke, ein ganz normales, einfaches Ultegra-Schaltwerk fürs Training. Und dann halt aber ein Dura-E-Schaltwerk mit Keramik-Speed-Käfig, sodass die Keramik-Speed-Röllchen sich nicht abnutzen und ich nicht jedes Mal den Käfig umbauen muss, sondern einfach das Schaltwerk. Das zum Beispiel. Dann habe ich quasi eine Kurbel und ja, wahrscheinlich glaube ich jetzt so mittlerweile 6 Kettenblätter hier zu liegen, große Kettenblätter, die ich variieren kann von einfach bis zweifach, von 54 bis 60. Je nach Kurs, das noch so, ja, und dann quasi, ja, diese kleinen Gadgets wie diese Aero-Trinkflasche und so weiter, das, was man dann einfach auch dazu bauen kann, aber ich denke einfach so, diese Sachen, hauptsächlichen Sachen ist halt dieses Schaltwerk, was man noch umbauen kann, denn die Kettenblätter, schnellere Schnellspanner, eine gewachste Kette, ja, so kleine Tüfteleien dann halt.
Ja, so ein bisschen was in diese Richtung habe ich inzwischen auch. Wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, was spart und wo man noch ein paar Prozente rausholen kann, habe ich mich inspirieren lassen. Also dieses Einfachkettenblatt habe ich schon besorgt, das liegt schon bereit. Ein Keramik Speed Schaltwerk ist auch bereits im Einsatz, hatte ich letztes Jahr schon. Das funktioniert recht nett. Die Wachskette ist in Planung und ich habe auch ein bisschen an meinem Cockpit rumfrisiert. Das war ja so standardmäßig relativ breit. Ich habe das jetzt ein bisschen enger gebaut, dass die Ellbogen näher zusammenkommen, aerodynamischer im Prinzip. Aber musst du dafür nicht zusätzlich Geld ausgeben. Da hält sie es in Grenzen. Ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Radschuhe ist noch ein interessantes Thema, finde ich. Da haben sich bei mir über die Zeit jetzt auch 4 oder 5 Paar angesammelt. Zweimal was von Physik, ein Paar Radschuhe von Northwave heißen die. Schon recht abgenutzt, aber gefällt mir immer noch ganz gut. Und ein Schuh von Pearly Tsumi habe ich. Und tatsächlich so eine olle Carbon-Einlegesohle, die man da noch reinpacken kann, die angeblich auch noch ein bisschen den Fuß effizienter aufs Pedal stellt. Was hast du da vorgesehen, Kalle? Wie sieht's aus?
Ich habe einen City-Schuh und dann bin ich, auch wenn es die bald leider nicht mehr geben wird, Mavic-Fan. Also klar, die sind gelb, fallen ziemlich auf, aber ich habe zwei Mavic-Radschuhe, zweimal die gleichen. Also den einen fahre ich im Training und den anderen nur im Wettkampf, weil ja mit den Platten und so, Micha Rehlert hat ja irgendwie letztes Jahr in Polen beim 70.3 sind ihm die Platten irgendwie abgebrochen und da möchte ich kein Risiko mehr eingehen. Also auch da unterscheide ich nochmal einmal im Wettkampfmaterial und Trainingsmaterial. Genau, also es sind halt dann nur drei, aber ich habe halt alte dann aussortiert, weil mir die dann einfach von der Passform nicht mehr so gefallen haben, weil die neuen einfach dann ja den Standard irgendwie so erhöht haben, dass ich dann nicht in was Altes steigen wollte.
Ja, dann gibt's noch das Thema Schuhplatten, was du jetzt gerade eh schon angerissen hast. Da habe ich auch schon davon gelesen und gehört, dass man da auch Zusatzplatten nochmal unter die Platten schrauben kann, um die noch weiter nach hinten zu bringen, weil jetzt der letzte Trend besagt, bring die Schuhplatten immer weiter Richtung Hacken und fahre dadurch besser Fahrrad. Ich verstehe es noch nicht ganz, wie da das Ding. Hast du da noch irgendwas im Einsatz und was würdest du empfehlen?
Na, ich fahre da ganz normal klassisch, also müsste man das ja auch mal ausprobieren, aber ich sag mal jetzt 2,5 Wochen vorm Rennen ist da jetzt der falsche Zeitpunkt und habe da jetzt wenig rumgetüftelt, weil ja, das Training lief soweit, ich hatte jetzt keinerlei Probleme mit der Wade und so weiter und da war jetzt, ich habe glaube ich noch ein paar andere Sachen, also ich würde halt als nächstes dann ja schon nochmal auf die Bahn gehen, da Sachen verbessern, dann gibt's ja mittlerweile diese Möglichkeit, dieses Aero-Cockpit ja für bei verschiedensten Anbietern auf deine Armlänge und deine Arme direkt anzupassen. Da würde ich eher in diese Richtung gehen, bevor ich dann an den Schuhen an sich erstmal rum experimentieren würde.
Okay.
Aber was es ja Micha ging, was wir so ein bisschen jetzt hier immer ausgeblendet haben, es ging ja Micha so ein bisschen auch um diesen Kostenpunkt. Ne? Beim Laufen sind wir den so ein bisschen übersprungen. Also wenn wir bei dir sagen, 7 Paar Schuhe, können wir ja mal 1.000 Euro sagen, oder Konrad?
Ja, hatte ich vorhin noch geschätzt in etwa, ohne es jetzt genau ausgerechnet zu haben.
Genau, und ja, das Gleiche würde ich dann bei mir sagen. Ja, was machen wir für Laufshirts und so nochmal und Hosen nochmal so 300, 400, oder?
Ja, da bin ich tatsächlich so, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche mal wieder was Neues, dann auf den einschlägigen Sportanbieterplattformen findet man dann immer ein paar nette Laufshirts oder Hosen. Ja, da kommt im Jahr sicherlich 200, 300 Euro zusammen, ja.
Ja.
Okay, ein Punkt haben wir noch, Wattmesssystem und Pedale. Also sind sogar zwei Punkte, bei mir sind die aber zusammen, weil ich habe Garmin-Pedale, die Wattmessung machen. Vector 3. Kalle, was fährst du für Pedale und was für ein Wattmesser?
Ich fahre Speedmax-Pedal und Wattmesser aus Chemnitz, ganz klassisch, da wo ihr herkommt ursprünglich oder studiert habt, Power to Max.
Okay, stark. Speedplay heißen die, oder?
Ja, Speedplay, sorry, ich war bei Speedmax. Ja, sorry, danke für die Korrektur.
Nee, ich dachte nur, vielleicht kenne ich es auch nicht. Micha, was fährst du für Pedale? Bist du da?
Ich habe eine Look-Pedale. Ganz normal.
Ja.
Auch nur, also ich weiß gar nicht, ob es da, erstmal haben wir die, sind wir die immer gefahren und das waren doch die einzigen Pedalen, die man auch gut ohne Schuhe, also ohne Radschuhe fahren kann. Deshalb habe ich es immer genommen.
Genau, da kannst du mit dem Turnschuh dich draufstellen, geht auch.
Genau.
Ja.
So, vielleicht, um das jetzt nicht ausufern zu lassen, beim Fahrrad, was habt ihr da ausgegeben jetzt? So grob. Also beim Laufen waren wir bei 1.000 Euro. Mein Fahrrad, übrigens Einsteigerkategorie inzwischen, ungefähr 2.000 Euro. Wird offiziell Einsteigerkategorie gesagt. Finde ich gemein. Ich finde 2.000 Euro irgendwie viel, aber nicht bei Rädern.
Wahnsinn. Also mein Rennrad, 15 oder 16 Jahre her, da haben wir den Rahmen relativ gebraucht bekommen, Micha, du, relativ günstig, neu, aber du erinnerst dich, es war damals, glaube ich,
ja.
Man will gar nicht genau wissen, wo der nun runtergefallen war, aber auf jeden Fall, die Rahmen waren gut, die haben wir bekommen, das waren nur wenige 100 Euro, auch für die Schaltgruppe war damals so halb gesponsert, so 400 Euro, glaube ich, insgesamt und damit war das Rad mit ein paar Kleinteile. Ich denke, so unter 1.000 Euro das Rennrad. Natürlich, wenn du da jetzt einen neuen Laufradsatz in den Jahren mal reingesteckt hast, der geht dann auch nochmal so mit 300-400 €. Aber das Rennrad ist überschaubar. Das Speedmax habe ich vorhin schon gesagt, 3,3. Ich habe jetzt ein Scheibenrad dazu noch. Das hat 800 € gekostet, habe ich mir besorgt und ausgewählt. Damit bin ich, ja gut, das alte Mountainbike, das hat, glaube ich, früher auch mal ungefähr ein 1000er gekostet. Ist aber auch schon etliche Jahre her, bestimmt fast 10. Also alles in allem ungefähr 5000 € für die Fahrräder über die Jahre. Und das ganze Verschleißmaterial, Zusatz, Upgrade hier, Upgrade da, das läppert sich ja mit Sicherheit auch zusammen. Allein die Pedale waren, glaube ich, 800 €, die Wattmessung. Also da will ich gar nicht so genau wissen, wie viel es gekostet hat.
Ja, also Straßenrad halt, würde ich halt sagen, ja, bin ich auch so bei 2.000, 2.500 €. Und ja, beim Zeitfahrrad sprengt das dann schon ein bisschen mehr die Dimension. Das geht dann schon in den fünfstelligen Betrag. Also das sind dann mit den Ziplaufrädern und so weiter schon 11.000 € gewesen. Und ja, so wie du sagst, dann die kleinen Sachen wie Wattmesssystem und hier nochmal. Also allem im allem würde ich beim Fahrrad-Equipment aktuell vom Wiederbeschaffungswert von 15.000 bis 16.000 € ausgehen, was dann schon eine ja, relativ hohe Hausnummer ist. Und wenn ich das mal jetzt Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles großzügig überschlage, dann sind wir da bei einem Materialwert von ja, 20.000 € fast neu.
Ja, es ist schon der Wahnsinn, ne, was sich da so zusammen addiert. Ich finde ja, Schwimmen und Laufen an sich ist noch überschaubar, wenn man jetzt auch keine großartigen Wettkampfambitionen hat, vergleichsweise sogar billig. Aber beim Radfahren ist natürlich schon eine Materialkomponente dabei. Also ja, und je nachdem, wie man es halt angeht, ob so semi-professionell oder High-End, ist die Schere natürlich riesengroß. Also vor allem, wenn ich jetzt auch betrachte, was an neuen Rädern jetzt auf dem Markt ist, ob nun von Scott oder von Canyon oder von anderen Marken, ich habe das Gefühl, die Preise kennen nur eine Richtung und zwar richtig, richtig weit nach oben. Also das ist für mich manchmal unvorstellbar, wieso so ein Zeitfahrrad in der Profi-Version, warum das 16.000 € kostet. Das ist unglaublich. Da kriegst du ja zwei Autos für, wenn du möchtest.
Einen schönen Toyota Corolla.
Citroën C1, zwei Stück. Der ist der Wahnsinn. Lass uns mal noch einen Blick in das, was noch so dazukommt, dieses Allgemeine so. Zum Beispiel Laufuhr habe ich. Muss natürlich eine sein, die GPS kann und die Daten weitergibt. Ich habe so eine Garmin, 745 irgendwas, hat 300 € gekostet oder 350.
Garmin Forerunner 160 €, einfachste Modell von Garmin.
Reicht auch, ne?
Ich habe eine Samsung Smartwatch.
Eieiei.
Ansonsten beim Fahrrad, könnt ihr ja auch gleich mal sagen, habe ich Garmin Edge 830.
Habe ich auch sowas. Meiner heißt, glaube ich, 1030. Also so genau weiß ich es gar nicht. Der ist ein bisschen größer, weil meine Augen ja nicht mehr so. Ich bin ja schon ein Stück weiter. Ja, aber auch die kosten natürlich am Anfang Geld, ne? Also ich glaube 400 rum war das schon.
Ja, ja, Fahrradcomputer Garmin Edge 520, also auch eher die einfache Variante. Also ich sehe, da habe ich noch ein bisschen Aufholbedarf, wenn ich das bei euch höre. Aber ich habe halt irgendwie nicht so Lust, auf dem Fahrrad immer vorne so ein Handy zu kleben zu haben. Also da finde ich eigentlich dieses schlichte, einfache, ja, mit 10 Feldern ganz, ganz angenehm.
Ja, aber da brauchst du ein scharfes Auge, dass du das alles sehen kannst.
Muss man mal anvisieren, Konrad, anvisieren, weißt du, wie das ist.
Ja.
So, jetzt abschließend, Gesamtpreis. Jetzt mal überschlagen, was schätzt du, Konrad? 15.000 Vermögen?
Ich hab nicht mitgerechnet. Nee, das ist deutlich weniger, weil ich ja beim Radl habe ich ja deutlich eingespart gegenüber Kalle. Da ist Kalle mit allem Pipapo bei ca. 20.000 € gewesen. Ich denke, ich komme da vielleicht auf 6.
Overall? Nee, das.
6 bis 7.
Nee, Konrad, forget it. Du, also eine 10 bis 15 hast du auch. Ja, willst jetzt hier das ein bisschen schönreden, weil du Angst hast, dass deine Frau den Podcast hört. So, also, so, wenn wir mal ehrlich sein. Also 6 bis 7 mit 2 Fahrrädern und Laufen und Schwimmen. Also kommt eine 10.
Nein, nur Radfahren.
Ach so, ich dachte oben.
Ja, und da habe ich euch ja vorgerechnet. Das alte Rennrad war damals sehr, sehr günstig, weil zum Teil irgendwie gefunden, nennen wir es mal so. Und das Mountainbike, also Rennrad und Mountainbike ging jeweils mit einem 1000er. Das Speedmax hat 3,3 gekostet, Pedale und Scheibe, okay, zusammen nochmal 1500.
Naja, da bist du doch schon bei 7. So, und da haben wir noch nicht über den Fahrradcomputer, über dein Kettenblatt, Keramikspeed, Wachskette, das Cockpit, die Radklamotten.
Jetzt sei doch nicht so kleinlich. So, dann kommen noch 1000er für Schuhe dazu, ein paar Laufklamotten und fürs Schwimmen bin ich sehr, sehr günstig gewesen. Wie gesagt, vor 3 oder 4 Jahren eine Neo angeschafft. Ich glaube auf jeden Fall unter 5-stellig.
Glaube ich nicht. Nee,
jede Wette, Konrad. Da müssen wir nochmal nächste Woche drauf eingehen.
Aber der Profi lag schon deutlich höher. Der lag ja beim Radfahren schon bei 20.
Das stimmt doch gar nicht. Ich habe overall 20 gesagt, Konrad. Radfahren hatten wir 12 bis 14. Oder so. Und jetzt kam dann quasi noch der ganze Rest. Und dann habe ich halt großzügig dazu addiert. Weil du addierst ja halt großzügig nach unten und ich addiere großzügig nach oben.
Also bin ich bei 10 und du bei 20. Okay, der Profi ist quasi vom Equipment doppelt so teuer wie der Freizeitsportler.
Da bist du aber nicht, du bist nicht das repräsentative Beispiel eines AK-Sportlers in dem Bereich.
Ja, da hast du recht.
Aber alles gut, wir sind jetzt am Ende und Micha arbeitet das nochmal auf.
Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick geschaffen, was alles so dazugehören kann. Nicht alles davon braucht man, um einen Triathlon zu finishen, wenn man es zum ersten Mal macht. Aber wenn man sich so ein bisschen ausleben möchte in dem Sport, dann läppert sich das leider zusammen. Ist nicht ganz ohne.
Schön zusammengefasst.
In dem Sinne, Aloha, Jungs.
Bis nächste Woche und da erzählst du uns dann mal, wie die letzten Trainingssessions so gelaufen sind, was du nochmal gemacht hast.
Ja.
Damit wir wissen, ob du gewinnst.
Genau, wir wollen alles ganz genau wissen. Minuten pro Kilometer, Herzfrequenzen, Watt.
Genau so machen wir das.
Alles. Wir wollen dich, der gläserne Kalle, das müssen wir schaffen.
Bis dann.
Nächste Woche.
So ist es. Macht's gut. Ciao.
Aloha.